Am 6. Februar 2025 fand vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe die Revisionshauptverhandlung im sogenannten Antifa-Ost-Komplex gegen Lina E. statt. Lina E. wurde am 31. Mai 2023 wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, in mehrfachen Fällen der gefährlichen Körperverletzung und je einmal wegen Urkundenfälschung und Diebstahl zu einer Haftstrafe von 5 Jahren und 3 Monaten verurteilt. Sie soll als Teil einer Vereinigung für militante Angriffe auf Rechtsextreme verantwortlich sein. Diese sollen entweder im Kontext von rechtsextremen Demonstrationen oder im Kontext geplanter Attacken auf Zielpersonen geschehen sein. Lina hätte vor allem die Aufgabe einer sogenannten Überblicksperson übernommen und dabei Eingreifen von Begleitpersonen oder PassantInnen verhindert und dann an entsprechenden Zeitpunkt der militanten Gruppe das Signal zum Rückzug gegeben haben. Dem vom Gericht angenommenen Schema entsprach aber nicht der Fall eines Angriffs auf einen, wie Angriffs auf einen, wie das Gericht ausdrückte, Kanalarbeiter, der im linken Szeneviertel Leipzig-Konnewitz eine Mütze der rechten Szenemarke Greifvogel-Wear getragen haben soll und daraufhin verprügelt wurde. Kollege Thomas und ich haben den Prozess besucht und uns danach im Studio von Radio Dreieckland darüber ausgetauscht. Thomas fasst im Folgenden nochmal zusammen, worum es in der Hauptverhandlung ging.
Ganz konkret ging es darum, dass Lina E. über ihre Anwältinnen und Anwälte die Verurteilung als solche angefochten hat. Das heißt, sie hat die sogenannte allgemeine Sachrüge erhoben und dann prüft der Bundesgerichtshof das Urteil vollumfänglich, allerdings nur auf Rechtsfehler. Das heißt, es fand auch heute keine Beweisaufnahme statt, es wurden keine Zeuginnen und Zeugen gehört. Lina ging es um das gesamte Verfahren, wohingegen der Generalbundesanwalt seine Revision beschränkt hat, nämlich auf einen sogenannten Teilfreispruch. Das Oberlandesgericht Dresden hatte Lina auch in einem bestimmten Punkt, was die Anklage angeht, wo sie einen mitgewirkt haben soll, einen Nazi zu verprügeln. Davon wurde sie freigesprochen, weil das Oberlandesgericht Dresden der Ansicht war, die Täterinnenschaft konnte hier nicht nachgewiesen werden. Und der Generalbundesanwalt hat auch sich über die Strafhöhe mokiert. Die Generalbundesanwaltschaft hatte über 8 Jahre Freiheitsentzug gefordert. Das Oberlandesgericht hatte in Anführungsstrichen lediglich 5 Jahre, 6 Monate ausgeworfen.
Zum Prozessverlauf erklärt Thomas.
Also wir saßen ja 2,5 Stunden in diesem wirklich dicht gedrängten und vollen Gerichtssaal von ungefähr 100 Menschen. Nachdem der Prozess mit 25-minütiger Verspätung begonnen hat, wurde nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden seitens eines weiteren Senatsmitglieds des Bundesgerichtshofs erst einmal eine Zusammenfassung des über 400 Seiten umfassenden Urteils des Oberlandesgerichts Dresdens gegeben. Ungefähr 20 bis 30 Minuten referierte der Berichterstatter sämtliche Tatvorwürfe, die zur Verurteilung bzw. in ein, zwei Fällen auch zu Freisprüchen von Lina geführt hatten.
Anschließend, so Thomas,
konnte die Verteidigung ihre Revision begründen. Daraufhin hat dann die Generalbundesanwaltschaft erwidert. Dann kam noch ein Nebenklägervertreter zu Wort. Einer der angeblich geschädigten Nazis war anwaltlich vertreten. Am weiteren Verlauf hat dann die Generalbundesanwaltschaft ihre eigene Revision entsprechend ausführlich begründet, woraufhin die Verteidigung nochmal replizieren durfte. Und dann war schon 12.35 Uhr und die Verhandlung zu Ende.
Für die Verzögerung des Prozessbeginns waren die absurd hohen Sicherheitsvorkehrungen verantwortlich.
Also sich dem Gebäude des Bundesgerichtshofes zu nähern, war schon eine gewisse Schwierigkeit. Also eine Motorradpolizistin hat mir dann den Weg gewiesen und dann stand da schon mehrere Gitter und Menschen kamen überhaupt nur noch hinter dieses Gitter, nachdem sie sich ausgewiesen hatten und geprüft wurde, ob der Name auf einer spezifischen Liste stand. Also man kam dann schon gar nicht mehr in die Straße vor dem Bundesgerichtshof, wenn man nicht auf dieser Liste stand. Und wie gesagt, also ganz viele Polizeikräfte in ihren Bullis, in Uniform, keine Ahnung, was werden das gewesen sein, 50 insgesamt, vielleicht auch 100 Polizistinnen und Polizisten. Ich habe auch welche von einer Beweissicherung und Festnahmeeinheit gesehen. Ich habe auch Zivilpolizistinnen gesehen, die mit ihren Pistolen da allerdings ganz offen rumstanden, also auch gut zu erkennen waren als Zivilpolizistinnen. Und vor dem Bundesgerichtshof dann selber wiederum Einlass zu bekommen, war auch relativ schwierig, weil dort staute sich die Menge der Menschen, die gerne den Prozess verfolgt hätten. Und dadurch, dass wir ja alle wirklich sehr sehr genau dann im Eingangsbereich kontrolliert wurden, abgetastet wurden, gescannt wurden, verzögerte sich auch anschließend der Beginn der Hauptverhandlung. Also wenn wir jetzt wieder ans Ende des Prozesstages springen, da hat ja der Vorsitzende Richter Professor Dr. Schäfer gemeint, sie hätten hier Business as usual. Für sie seien solche Sicherungsmaßnahmen völlig normal. Normal sind sie selbstverständlich nicht. Also ich bin hier regelmäßig vor dem Amtsgericht und vor dem Landgericht und bei dem Verwaltungsgericht hier in Freiburg als Korrespondent für Radio Dreieckland tätig und hatte einen solchen Sicherheitsaufwand auch noch nie erlebt in dieser Intensität.
Die Auswirkungen solcher Sicherheitsvorkehrungen sind für Thomas klar.
Es schreckt Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die an einer öffentlichen Hauptverhandlung teilnehmen wollen, einfach ab. Es war ja auch so, dass diese Menschen nicht einfach spontan heute Morgen sagen konnten, ach, da gehe ich jetzt hin, sondern es gab eine ganz genau bemessene Akkreditierungsfrist im Januar 2025. Innerhalb einer Woche mussten Menschen, die daran teilnehmen wollten als Zuschauende, sich melden. Und zwar mit ihren entsprechenden Personalien, mussten sich dann auch an der Pforte mit einem Personalausweis oder einem Reisepass ausweisen. Und wer das nicht getan hat, der kam einfach nicht in diese Verhandlung rein. Und das ist natürlich ein Versuch des Staates, Öffentlichkeit zu minimieren und auch ein Stück weit damit dann zu zensieren.
Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt Dandl von der Roten Hilfe. Die Antirepressionsorganisation hat vor dem Bundesgerichtshof eine Kundgebung angemeldet und begleitete den Revisionsprozess kritisch und solidarisch. Radio Dreieckland hat mit Dandl nach dem Prozess gesprochen.
Die Polizei hat tatsächlich ein Horrorszenario auch schon im Vorfeld kreiert, hat hier eine ganze Straße abgesperrt. Sie sind hier mit Hamburger Gitter aufgetaucht und die Stimmung war nicht so toll, auch bei der Anmeldung dieser Kundgebung. Die haben immer davon geredet, ja, das sei ja sowas wie ein Tag X, dass hier wieder ganz viele militante Antifas hierher kommen und da das Ganze stören wollen. Also es war schon ein bisschen krass und wir haben uns aber nicht provozieren lassen, haben uns hier mit unseren Transparenten hingestellt und haben unser Ding hier durchgezogen.
Das öffentliche Interesse an diesem Prozess war aber anscheinend trotzdem sehr hoch. Der Gerichtssaal, erklärt Thomas,
war proppenvoll und der Senat hat ja die Eingangsschwierigkeiten offenbar zur Kenntnis genommen. Der Vorsitzende kam dann auch nochmal vor Beginn der Hauptverhandlung und hat gemeint, der Beginn verzögere sich etwas, wofür er um Verständnis bitte, weil sie wollen dann doch allen, die zumindest unten an der Pforte sind, die Teilnahme ermöglichen. Das heißt, am Ende haben die Menschen, die diese Hürde der Akkreditierung überwunden hatten, doch dann Gelegenheit gefunden, den Prozess zu verfolgen.
Zum Inhalt des Prozesses fährt Kollege Thomas fort.
Lina E. war von zwei Rechtsanwälten vertreten und sie haben sich die Aufgabe geteilt. Der erste Rechtsanwalt hat erst die Revision von Lina begründet und der zweite Rechtsanwalt hat später auf die Revisionsbegründung der Generalbundesanwaltschaft geantwortet. Der Anwalt von Lina, der sich zur Revision selber geäußert hat, zur Revision von Lina, hat zwar dargelegt, dass sie das Urteil insgesamt anfechten und zur Überprüfung durch den Bundesgerichtshof stellen, hat allerdings nur zu einem Fall dann wirklich konkrete Ausführungen gemacht, wo aus seiner Ansicht nach der Senat die Täterinnenschaft nicht hat nachweisen können. Da ging es um einen angeblichen Übergriff auf Nazis am 8. Januar 2019 in Konnewitz. Und da hat die Verteidigung vorgetragen, dass das Oberlandesgericht Dresden zu Unrecht von einer Täterinnenschaft Lina E.'s ausgegangen sei. Sie hätten gesagt, es gäbe ja gar keine Spuren, dass Lina überhaupt am Tatort gewesen sei. Der Senat des Oberlandesgerichts hätte festgestellt, dass offenbar eine junge Frau Teil einer Gruppe gewesen sei, die dort einen Nazi angegriffen hätte, aber es gäbe halt eben mehr junge Frauen in Leipzig-Konnewitz als nur Lina. Lina hätte kurz vor dem angeblichen Übergriff noch gearbeitet und es sei ja eigentlich gar nicht gut möglich gewesen, überhaupt zum Tatort zu kommen und hat das dann eben näher ausgeführt. Das war so der wesentliche inhaltliche Punkt, was die Verurteilungen als solche angeht. Und dann hat sich der Anwalt von Lina noch auf den Schuldausspruch insgesamt, hat dazu nochmal was geäußert. Und da ging es dann um so juristische Feinheiten wie Tateinheit und Tatmehrheit. Ist Lina jetzt in mehreren Fällen wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung zu verurteilen oder nur wegen einer einzigen, nämlich einer auf Dauer angelegten Mitgliedschaft? Das kann dann vielleicht auch noch für die Strafhöhe relevant sein.
Lina E.'s Verteidiger Erkan Sünbül erläuterte im Anschluss an die Revisionshauptverhandlung gegenüber Radio Dreieckland die möglichen rechtlichen Folgen.
Das hängt davon ab, aus welchen Gründen dieses Urteil dann aufgehoben wird und zurückverwiesen wird. Es kann sein, dass es auf unserer auf Grundlage unseres Antrags zurückverwiesen wird, dann bedeutet, dass es keine Verschlechterung für meine Mandantin geben kann, dass unsere Argumente dort nochmal rechtlich gewürdigt werden müssen. Es kann aber auch sein, dass der Antrag der Bundesanwaltschaft stattgegeben werden kann, sodass es auch zu einer Verschlechterung kommen kann.
Die Position des Bundesanwalts, an den anschließend das Wort im weiteren Prozessverlauf erging, beschreibt Gerichtskorrespondent Thomas wie folgt.
Er hat gesagt, die Revision der Angeklagten sei zurückzuweisen, das Urteil sei inhaltlich überzeugend, stringent, es gebe keinerlei Lücken in der Beweisführung, hat dann allerdings zugegeben, dass diese Geschichte einfache Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung oder mehrfache einzelne Mitgliedschaften, die dann hintereinander gewissermaßen verurteilt werden. Also das ist dann relativ kompliziertes prozessuales Recht. Hat dann auch einleitend gemeint, es sei ein sehr komplizierter Sachverhalt, ein umfangreiches Personengeflecht, aber hat letztlich dem Punkt dann auch gefolgt, weil das rekurriert auf eine Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes, die erst von letztem Jahr ist. Also die ist relativ neu. Die konnte auch das Oberlandesgericht Dresden, als sie im Mai 2023 das Urteil ausgesprochen hatten, gar nicht berücksichtigen. Da geht es ja dann darum, wenn eine Person wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung verurteilt wird, hat das eine sogenannte Klammerwirkung. Das heißt, wenn die 3 oder 4 Jahre andauert, diese kriminelle Vereinigung, wird dann eine einzige Verurteilung deswegen ausgeworfen oder wird für jede einzelne Handlung, für jede sogenannte Körperverletzung, für einen Fall ging es auch um Diebstahl von Hämmern, wird sie dann jedes Mal extra nicht nur wegen des konkreten Delikts, Körperverletzung oder Diebstahl verurteilt, sondern zusätzlich auch nochmal ergänzend wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Wenn man davon ausgeht, dass es eine sogenannte Klammerwirkung gibt, das heißt eine einzige Mitgliedschaft in der kriminellen Vereinigung, die halt einfach durchläuft, dann kann das tatsächlich auch eine Auswirkung auf die Strafhöhe haben, nämlich eine strafmindernde. Eine Person, die sich gewissermaßen jede Woche, jeden Monat neu entscheidet, Mitglied in einer kriminellen Vereinigung zu sein, hat möglicherweise eine höhere Strafe zu erwarten, als wenn es halt einfach durchläuft. Der Generalbundesanwalt hat ja nicht nur repliziert auf die Revision der Verteidigung, sondern hat dann auch seine eigene Revision begründet und hat allerdings deutlich gemacht, dass er ihn die Revision sehr beschränkt einlegt. Am Anfang hat er gemeint, das hätte sein Kollege gemacht, sei die Revision unbeschränkt erhoben worden, aber dann im Laufe des Verfahrens durch die Begründung beschränkt worden, nämlich auf einen sogenannten Teilfreispruch. In einem Fall wurde Lina auch freigesprochen vom Oberlandesgericht Dresden. Da war in Rede gestanden, dass Spuren, eine DNA-Mischspur an einer Plastiktüte am Knoten gefunden wurde und diese Mischspur, ein Teil dieser kleinen Mischspur sei halt eben Lina zuzurechnen. Jetzt war dann vor dem Oberlandesgericht Dresden bei der Verurteilung streitig. Ist diese Spur im Rahmen der Tatausübung da dran gekommen? Ist sie bei der Vorbereitung zur Tat dran gekommen? Das wäre alles strafbar. Oder ist es halt einfach nur durch Zufall da dran gekommen? Und da spielte dann eine Rolle, dass Linas Partner Johann auch Mitglied dieser kriminellen Vereinigung gewesen sein soll. Und aufgrund dieses Näherverhältnisses sei nicht ausschließbar, dass dieser Johann zufällig halt eine DNA-Spur von Lina an diese Tüte angebracht habe. Und das hat das Oberlandesgericht gesagt, aufgrund dieser Wagengeschichte können wir Lina da nicht verurteilen. Und der Generalbundesanwalt sagt doch, es seien ausführliche und ausdrückliche Indizien vorhanden, die dafür Anlass böten, Lina auch in diesem Fall zu verurteilen. Das war der eine Punkt. Und dann ging es auch wieder ausführlich um dieses Thema, was Tatmehrheit und Tateinheit der kriminellen Vereinigung angeht und hat dann da auch eben beantragt, das Urteil entsprechend aufzuheben.
Wie vorher bereits angemerkt, hat der Bundesanwalt jedoch auch entlastende Punkte vorgebracht.
Zum Beispiel hat sein Kollege, der die Revision ursprünglich eingelegt und begründet hat, Lina immer noch versucht, eine Rädelsführerinnenschaft nachzuweisen. Und in der Hauptverhandlung jetzt vor dem Bundesgerichtshof hat sich der Sitzungsvertreter der Generalbundesanwaltschaft dazu entschieden zu sagen, nein, eine Rädelsführerinnenschaft sei hier nicht festzustellen. Zum einen, dass die Vereinigung, so wie sie die Bundesanwaltschaft und das Oberlandesgericht sehen, auf eine gleichberechtigte Teilhabe aller Mitgliederinnen und Mitglieder gesetzt hat, also eben es keine Führungsfiguren gegeben haben soll und dass es eben nicht nachweisbar war, weil es einfach keine Aussagen aus dem Binnenverhältnis gab. Es gab zwar diesen Zeugen Domhöfer, den Kronzeugen, allerdings konnte auch er keine Anhaltspunkte dafür bieten, die beweisen würden, dass Lina eine herausgehobene Führungsrolle hatte, sondern sie halt einfach wie alle anderen hat sie einfach ihren, nach Ansicht der Bundesanwaltschaft, ihren Job gemacht, der halt eben im Rahmen der Vereinbarung in der Gruppe den einzelnen Personen zugeteilt wurde.
Dann versucht Gerichtskorrespondent Thomas eine Prognose, was das alles nun bedeuten könnte.
Also natürlich sehr spekulativ jetzt. Das Urteil wird im März verkündet werden. Es ist, denke ich, nicht ausgeschlossen, dass ein Teilaufhebung des Urteils erfolgen wird, weil gerade diese Geschichte ist sie jetzt in jedem Einzelfall, für jede einzelne Körperverletzung, in Tateinheit dann jeweils mit, oder in Tatmehrheit besser gesagt, mit Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung zu verurteilen. Oder gibt es eine einzige Verurteilung wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung? Und dann könnte man diskutieren, wenn es nur eine einzige Verurteilung gibt, dann müsste man ja die Strafen auch neu festsetzen. Das heißt, dass dann zur Neubestimmung des Strafmaßes eine Rückverweisung an einen anderen Senat des Oberlandesgerichts Dresdens erfolgt, was die beiden Angriffe von Generalbundesanwalt, was einen Freispruch angeht, beziehungsweise der Verteidigung, was eine Verurteilung angeht, eine Aufhebung erfolgt, sehe ich jetzt eher nicht, weil die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist da sehr konservativ, sodass bis an die Grenze der Willkür die Argumentation von den ersten Instanzen eigentlich hinzunehmen sei. Und ich vermute eher, dass der Freispruch wie auch die Verurteilung insofern aufrechterhalten bleiben. Mhm. Aber vor Gericht weiß man nie, da ist man wie auf hoher See, heißt so ein Spruch, in Gottes Hand. Wenn das Urteil teilweise aufgehoben werden würde, würde Lina vermutlich erstmal auch weiterhin in Freiheit bleiben, bis abschließend und rechtskräftig das Oberlandesgericht dann eine möglicherweise neue Strafe festgelegt hat. Es muss ja jetzt dann auch berücksichtigt werden, dass das Verfahren jetzt schon mehrere Jahre andauert, dass eine hohe Belastung für Lina ist. Das war dann übrigens auch noch ein Punkt in der Hauptverhandlung. Da ging es nämlich darum, das hat die Bundesanwaltschaft angefochten, dass das Oberlandesgericht der Lina eh zugute gehalten hat, dass sie insbesondere in rechtsextremen Medien sehr angefeindet wurde, dass ihr Bild unverpixelt gezeigt wurde, dass ihr Name unabgekürzt zu lesen war, teilweise mit der Adresse. Und da meinte die Bundesanwaltschaft, dass Strafmildern in dieser Art und Weise zu berücksichtigen sei durchaus möglich. Allerdings müsse das dann der entsprechende OLG-Senat ausführlich begründen. Und das OLG Dresden hatte das halt wirklich tatsächlich nur in einem einzigen Satz getan. Und einen etwas ahistorischen, politisch sehr bedenklichen Vergleich hat dann der Vertreter der Generalbundesanwaltschaft gebracht und hat gemeint, ja auch im NSU-Prozess wären ja in den Medien über die Angeklagten Veröffentlichungen erfolgt.
Auch Linas Verteidiger Erkan Sünbül stieß der getätigte Vergleich bitter auf, auch wenn seine Reaktion im Gespräch mit RDL infolge der Hauptverhandlung nüchtern verbleibt.
Das war ein Vergleich, den der Bundesanwalt angestellt hat. Da muss man dem Vorsitzenden aber zugutehalten, dass er das auch gleich aufgefangen hat und gesagt hat, dass sich so ein Vergleich verbietet. Das halte ich für richtig. Ein Vergleich ist dort nicht angebracht.
Kollege Thomas erklärt im Folgenden dann nochmal, wieso er den getätigten Vergleich für besonders problematisch hält.
Also im Antifa-Ost-Verfahren, das hat ja auch die Zusammenfassung des Urteils des Oberlandesgerichts Dresdens ergeben, war Konsens, dass Nazis zwar angegriffen werden, aber nicht getötet werden sollen. Und NSU war ja darauf ausgerichtet, Menschen zu ermorden.
Wie bereits bei den vielen Verhandlungstagen am Oberlandesgericht Dresden und schon am Anfang dieses Beitrags angerissen, wurde auch die Revisionshauptverhandlung vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe durch eine Kundgebung und Mahnwache der Roten Hilfe begleitet. Dandl beschreibt gegenüber Radio Dreieckland, wie das konkret vonstatten ging.
Also wir haben uns bereits 8.30 Uhr hier getroffen. Wir waren relativ viele Menschen. Man muss ja bedenken, dass heute Donnerstag ist, ganz früh, da können nicht allzu viele Leute. Trotzdem haben es etwa 100 Leute hierher geschafft, würde ich sagen. Ja, dann haben wir hier unseren Infotisch aufgebaut, Materialien der Roten Hilfe ausgelegt. Wir hatten Pavillon dabei und dann sind 4 Reden von 4 politischen Gruppen gehalten worden. Vom Bundesvorstand der Roten Hilfe, von der antifaschistischen Initiative Heidelberg, vom offenen feministischen Treffen Karlsruhe und vom ORT Landau, die alle nochmal thematisiert haben, worum es hier geht, dass die antifaschistische Szene insgesamt einer sehr starken Repression ausgesetzt ist, dass immer mehr kriminalisiert wird, dass die kleinsten Anlässe schon dazu führen, dass Antifas verurteilt werden, vor Gericht landen und so weiter.
Am 19. März 2025 steht die Urteilsverkündung an. Die Rote Hilfe will auch dann mit einer Kundgebung Präsenz zeigen.
Natürlich kommen wir da wieder, weil das ist ja auch ganz wichtig und das wird ja auch irgendwie eine Wirkung haben und zeigen, auch in die Antifa-Szene hinein, wie das Urteil gesprochen wird dann letzten Endes, also ob es bestätigt wird, ob es ein bisschen zurückgenommen wird.
Zum Schluss erläutert auch Kollege Thomas, wieso er diese Solidarität vor Gericht so wichtig findet und deutet auf die Herausforderungen hin, die er im Kontext des Antifa-Ost, aber auch im Kontext des Budapest-Verfahrens sieht.
Das Verfahren von Lina und Co., die vor dem Oberlandesgericht Dresden angeklagt waren, war von der linken Szene ja mit sehr viel Enthusiasmus und sehr viel Aufmerksamkeit bedacht worden. Da saßen Menschen ja Dutzende von Verhandlungstagen im Gerichtssaal, haben eifrig mitgeschrieben, haben das dann eben auch transkribiert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Und wenn jetzt dann bundesweit, diesen Monat fängt in München der erste Prozess gegen Hanna an und dann folgen ja weitere Prozesse, ob das dann die linke Szene schafft, in der gleichen Intensität zu stemmen, das erscheint aus meiner Sicht fraglich. Zumal, wenn das Antifa-Ost-Verfahren jetzt irgendwann dann rechtskräftig werden sollte, vielleicht im Laufe dieses Jahres, vielleicht dauert es aber auch bis nächstes Jahr, dann folgen ja viele, viele weitere Verfahren, denn da sind noch ganz viele Anklagen in der Pipeline und Ermittlungen gegen andere Menschen, die diesem Antifa-Ost-Bereich zugeordnet werden von staatlichen Sicherheitsbehörden. Und deswegen ist Solidarität so wichtig. Die Solidarität darf nicht erlahmen.